als Potsdamer bildet man sich ja irgendwie immer ein, dass man alles in der eigenen Stadt schon kennt.
Ist ja auch irgendwie so. Zumindest hat man von den Highlights schon mal gehört. Aber hat man sie auch schon in echt gesehen? Das ist heute die große Frage.
Ja, das Belvedere auf dem Pfingstberg. Na, liebe Potsdamer, kennt ihr, oder? Aber wart ihr schon mal da?
Falls nicht, dann liefern wir euch heute gute Argumente, den Pfingstberg hochzuwandern. Denn mit dem Belvedere haben wir nicht nur ein einzigartiges Bauwerk in der Stadt.
Nee, von hier oben hat man auch den besten Blick über die Stadt. Und unser Gast darf diesen Ausblick seit mehreren Jahrzehnten genießen.
Herzlich willkommen im Podcast, der Vorstandsvorsitzende des Fördervereins vom Belvedere, Jörg Walter.
Yeah, Potsdam Platte. Das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Potsdam Platte. Potsdam Platte, wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Potsdam Platte.
Die Skyline ist das, was eine Stadt eigentlich optisch einzigartig macht. Ich glaube, wir sind uns einig, Potsdam hat eine sehr schöne Skyline. Und die sieht man am besten vom Pfingstberg. Hier steht das Belvedere mit bestem Blick auf die Skyline und auf die Potsdamer Innenstadt. Arbeitsplatz übrigens nicht für mich, auch nicht für Ele, leider, sondern für den Vorstandsvorsitzenden, für Jörg Walter. Schön, dass wir heute bei dir in deinem, ich nenne es einfach mal Wohnzimmer sein dürfen, Jörg.
Terrasse würde ich ja fast sagen, ist ja draußen, wir sind ja draußen.
Auch schön, auch schön. Du bist seit 2012, habe ich gelesen, der Vorstandsvorsitzende, also quasi seit 13 Jahren. Und ich gehe stark davon aus, dass du mindestens seit 13 Jahren auch regelmäßig hier auf dem Pfingstberg im Belvedere bist. Kann man sich an diesem Blick, den man hier über die Stadt hat, irgendwann satt sehen oder liebst du ihn immer noch abgöttisch?
Wir haben ja schon gemerkt, ne, wir sind ja doch ein paar Stufen hier hochgeklettert. Ne, das mutet man sich nur zu, wenn man weiß, wozu. Also natürlich immer wieder diese Stufen zu steigen, ist das Größte, was einem in Potsdam hier passieren kann. Und das über die Jahre, ne, mit der Puste abzugleichen, die da noch übrig ist, wenn man oben ist. Wir sind ja hier nur auf so einer halben Ebene. Das ist ja sozusagen noch der gemütliche Bereich. Richtig schick wird's hier erst oben.
Ja, genau. Das gucken wir uns auf jeden Fall nachher an. Mhm. Erinnerst du dich denn noch an deinen ersten Besuch hier? Also als du das erste Mal diese Stufen erklommen bist. Das war doch bestimmt auch schon vor deiner Zeit als Vorstandsvorsitzender.
Genau, also ich sag mal, diese Zeit als Vorstandsvorsitzender ist ja nur eine sehr schmale in der Zeit, die ich hier unterwegs bin. Das heißt, also ich bin, kann man so sagen, von Anfang an dabei. Also schon in den frühen 80ern bin ich hier auf diese damals noch Ruine geklettert und da konnte man eben nicht so sehr von Stufen, sondern mehr von Fragmenten von Stufen und von Fragmenten von Begrenzungen und Balustraden reden. Also ich denke, mein erster Besuch hier war Mitte der 80er, 84, 85. Und dann hat sich ja Ende der 80er hier diese Arbeitsgemeinschaft gegründet. Arbeitsgemeinschaft Pfingstberg im Kulturbund der DDR, also aus dem ja dann das Ganze hier gewachsen ist. Ja, und seitdem bin ich in allen möglichen Konstellationen und eben nicht nur als Vorstandsvorsitzender, sondern auch als freischaffendes Mitglied hier oben. Und also ich will dich ja nicht verbessern, aber zumindest mal Arbeitsplatz ist für mich da, wo Büro und Computer und so weiter stehen und wo man dann am Ende auch 1,50 € für seine Arbeit kriegt. Das ist hier tatsächlich über all die Jahre, also jedenfalls für mich, komplett ehrenamtlich. Und das heißt, ich gehe hier nicht für Geld hoch, sondern weil es einfach so toll ist.
Für die Landschaft.
Für die Landschaft, für die Aussicht und für, wir haben es immer betitelt, für den Geist des Ortes, ne, der einen so beschleicht, je höher man nach oben geht.
Ich wollte das damit natürlich nur so ein bisschen romantisieren, weil ich mir das unglaublich gut vorstellen kann. Aber was war denn damals dein erster Gedanke, als du das erste Mal, sag ich mal, diesen Blick über die Stadt hattest? Was ist dir da so, kannst du dich heute noch daran erinnern, durch den Kopf gegangen?
Ja, also das ist tatsächlich wie, als wenn man auf einen Hügel steigt in den Bergen, ne, die letzten Meter.
Das fühlt sich auch genauso an, wichtig.
dann irgendwie sozusagen nur noch frei am Seil, also wirklich auf die Türme, die ja komplett zusammengefallen war. Und dann steht man da oben und überlegt, ne, war Mitte 30, also jetzt auch nicht mehr so, nee, Mitte 20 war das ja. Oh, also auch nicht mehr so ganz
also
kindhaft.
Sehr jung.
Was würde Mutter dazu sagen, wenn sie dich hier sähe? aber zum Glück war sie weit weg. Und tatsächlich, es hatte schon so ein bisschen den Reiz des Gefährlichen. Das war ja hier auch mitten in einem Gebiet, wo man nicht so ohne Weiteres reinkam. Und es war ein sehr erhabenes Gefühl, zu gucken auf lauter Grenzanlagen, auf lauter Kasernengelände und was sonst noch hier in dieser Zeit damals um das Belvedere herum war.
Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz schön viel auch so in diese historische Richtung angeschnitten. Mhm. Wir sind ja hier an einem super, super historischen Ort. Kannst du vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen erstmal so einen Rundumschlag geben, was das Belvedere überhaupt ist und was die Geschichte des Belvederes ganz ursprünglich neben deiner ersten Zeit zu DDR-Zeiten eigentlich war und heute ist?
Also das Belvedere auf dem Pfingstberg war und ist eins von ganz vielen preußischen, wir würden an dieser Stelle sagen, Lustschlössern. Also nicht zum Wohnen geeignet, sondern einfach zum Flanieren und zum Aussichten genießen, Sichtachsen genießen. Gebaut in der Mitte des 19. Jahrhunderts von 1848 bis 1855, Geschichte Friedrich Wilhelm IV., hat sich hier auf diesem markanten, dem höchsten Berg von Potsdam, dem Pfingstberg, dieses kleine Schlösslein bauen lassen. Und immer nur für temporären Gebrauch. Also das heißt, hier hat nie jemand gewohnt, weil ging auch gar nicht. Es gibt überhaupt nur zwei nutzbare Räume, das maurische und das römische Kabinett hinter uns. Mhm. Und der Rest ist einfach nur schöne Aussicht. Schöne Aussicht im italienischen Stil. Und die hat schon immer fasziniert und ja auch die Kulturlandschaft von Potsdam geprägt. Also das heißt, wenn man hier hochkommt, ist man in einem von vielen schönen preußischen Schlössern. Und ich sag mal, die Bedeutung, über die wir hier vielleicht jetzt reden, kam dann so nach und nach, weil die Zeiten, die das Schloss hier durchgemacht hat, die Wandlung eigentlich das Besondere sind. Es war schon schwierig, das fertigzustellen. Das, was jetzt hier entstanden ist, ist sozusagen die minimale Notvariante, für uns gar nicht vorstellbar, was eigentlich noch alles geplant war. Unterhalb des Fußes gibt es ein kleines Gartenhäuschen, den Pomona-Tempel, ein Schinkelbau, 1820 bereits, also der stand schon viel früher als dieses Schloss da. Der wäre, wenn das Schloss vollständig aufgebaut wäre, auch abgerissen worden, ne? Weil was war damals schon ein Schinkel, ne? Eins von neun. aber zum Glück, wie gesagt, gab es die politischen Unbilden, 1848, Friedrich Wilhelm IV., wurde dann sozusagen dankte ab und deswegen ist es jetzt so, wie es ist. So, und das ist toll so, finden wir.
Sieht unglaublich hübsch aus, naja, klar.
Ja. Jan weiß ja, ich bin ein großer, großer Geschichtsfan. Deshalb, wenn ich jetzt so überlege, du hast jetzt gerade gesagt, so wirklich nutzbare Räume gab es hier nicht wirklich. Was hat denn hier so stattgefunden dann zu Zeiten von
Also das, was so überliefert ist, sonntägliche Nachmittagsausflüge, Teechen, so ein bisschen hier dinieren, gucken. Also ich glaube, von der königlichen Familie sind jetzt nicht so viele Live-Berichte überbracht worden. Das ist relativ.
Hatten die kein Instagram-Account? Nee.
Keine TikToks abgedreht.
Nichts dergleichen. Also nicht mal der Hofschreiber war mit und hat irgendwie hier Porträts gemalt.
Der hat mitgetrunken am Sonntag. Also ein bisschen mein Traum, sage ich ganz ehrlich. Tee getrunken.
Also alles andere ist jedenfalls nicht überliefert, was sonst noch möglicherweise mitgebracht wurde. Aber das heißt einfach tatsächlich, vorher musste hier eine Armada von Dienern los, das alles vorbereiten. Dann kam die Familie oder auch nur zu zweit. So genau ist das alles nicht mehr nachvollziehbar. Und die meiste Zeit war das Schloss eigentlich frei. Also es war schon immer, es ist auch überliefert, öffentlich zugänglich. Das war ja auch durchaus ein Anspruch, den die Preußenkönige hatten, in ihren Schlössern, die jedenfalls zum Teil der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und wenn man das jetzt wieder von rückwärts betrachtet, bis 1963 wohnte hier noch die Witwe des Kastellans des Belvederes, also nach dem Krieg. Und so lange, also man konnte doch hier, wir würden heute nicht sagen wohnen, sondern leben. Also es gibt unter uns in den Katakomben, ne, mit rechts und links 3 Meter dicken Mauern, nicht heizbar, ziemlich kalt sozusagen, kleiner Kamin war hier, gab es eine Wohnung, da wohnte der Kastellan, der so ein bisschen nach dem Rechten gesehen hat. Und so lange war das Schloss auch tatsächlich noch intakt, also im Rahmen der Möglichkeiten, dass alle Jubeljahre hier vielleicht mal Reparaturen ausgeführt werden würden. So, und der Verfall, so wie man ihn dann bei den einschlägigen Bildern nachlesen kann, begann tatsächlich erst nach 1963. Also als hier wirklich auch kein Bediensteter mehr, kein Kastellan, die Witwe des Kastellans hier gewohnt hat. Das ist schon bemerkenswert. Und vorher, ne, ging es irgendwie so recht und schlecht. Und wir kriegen ja mit, was ein italienisches Gebäude in Norddeutschland nach jedem Winter für Reparaturbedarfe hat.
Ja.
Und das ist ja im Zuge des Klimawandels jetzt vielleicht gar nicht mehr so schlimm wie damals noch vor 100, 150 Jahren.
Ja.
Ne? Also jeder Riss, jede Feuchtigkeit, die in irgendeine Fuge hier, Frost, irgendwas platzt immer ab, irgendwas ist immer kaputt. Also es hatte auch immer Instandsetzungsbedarf.
Ich habe mal, also ich glaube, jeder, der den Finksberg und das Belvedere, sagt man eigentlich Belvedere oder Belvedere?
Belvedere.
Also Belvedere, okay, gut. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, weil manchmal lerne ich so
Aussprachen. Manche sagen es auch anders, aber in Potsdam ist das ja, ne? Das
sagt Belvedere,
man Lenne oder Lenne, ja.
Genau. Ist ja auch der Bassinplatz.
Ja, genau.
Der Bassinplatz, wirst du über den Bassinplatz gejagt.
Von daher würde ich eher sagen, also ich sage Belvedere, manche sagen Belvedere und ich denke, beides ist möglich. Dazu sind wir ausreichend tolerant.
Aber in jedem Fall, dieses Belvedere macht ja auch dieses Riesenwasserbecken quasi im Innenhof aus. Ich möchte damit kurz beweisen, dass ich bei meiner letzten Stadtführung mal aufgepasst habe. Es gibt im Ruinenberg ja auch so ein Wasserbecken. Nicht ähnlich wie das aufgebaut, aber es sieht quasi ähnlich aus, weil es ein Wasserbecken ist.
Ja.
Und das ist tatsächlich, ist ja nicht weit von hier, für die Bewässerung des Parc Sanssouci errichtet worden. Hat dieses Wasserbecken hier auch irgendeine besondere Bedeutung? Wird damit irgendwas bewässert?
Genau die. Also das ist sozusagen, das vergaß ich zu sagen, neben all der Schönheit und nicht Aussichtslosigkeit, sondern dem Aussichtsreichtum, hat es auch immer einen praktischen Nutzen gehabt, der auch über die Jahrhunderte erhalten war, nämlich dieses Wasserbassin, gespeist von dem Pumpwerk in der Meierei, ne, jetzt eine tolle Brauerei und inzwischen auch mit Elektromotoren ausgestattet, ähnlich wie die Moschee an der Havelbucht, hat das Wasser aus dem Jungfernsee immer dann, wenn man es brauchte, hier in das Becken. Und dieses Becken diente zur Bewässerung des neuen Gartens, beziehungsweise der Parkanlagen im neuen Garten. Also genau, Prinzip wunderbar aufgepasst, erkannt. Und auch das hat immer funktioniert, durch den Krieg durch die Besetzung, durch die sozialistisch dominierten Zeiten. Das Wasserbecken hat immer Wasser in die Parkanlagen.
Und das bis heute so.
Und das ist bis heute so.
Grüße an meine Geschichtslehrerin, ich kann auch aufpassen.
Ja, genau.
Aber dann erübrigt sich meine Frage, ob wir da drin mal eine Poolparty machen. Das ist dann wahrscheinlich nicht so sinnvoll, ne?
Also
oder ist das schon mal passiert, wenn ich auch Fragen habe?
Dadurch, dass wir hier ja sozusagen mit Auflagen der Denkmalabteilung der Stiftung immer umgehen müssen, ist Poolparty jetzt vielleicht nicht der richtige Begriff, aber am Ende ist es Havelwasser. Und wenn man aufpassen wird, dass frisch reingelassen wird, ne, und das nicht hier 3 Tage schon steht und dann die Entengrütze da, dann, also es ist schon mal jemand reingefallen und ist dann heil wieder ans Ufer geschwommen und das geht schon irgendwie.
Okay.
Also wir haben da eine Wasserbühne eingebaut. Also man könnte das sozusagen das Thema Party toppen und sagen, wenn jemand Lust hat, auf dem Wasser trockenen Fußes eine Party zu feiern, auf unserer tollen Wasserbühne, die wir der Stiftung abgerungen haben, nach der Rekonstruktion kommen wir vielleicht noch darauf, dass also in diesem tollen Wasserbecken auch eine Bühne sein darf, die natürlich, um die tolle architektonische Ambiente nicht zu stören, abgesenkt werden muss, ne, wenn sie nicht gebraucht wird.
Okay, das wusste ich auch noch nicht.
Nee, das wurde noch nie gehört.
Das ist aber kein Geheimnis, also das kann man jederzeit nachlesen. Aber es wird tatsächlich nicht mehr so oft gemacht, weil wir inzwischen ein Bauamt haben, Bauvorschriften. Und das Betreiben einer Wasserbühne in einem Becken, das tiefer ist als 2 Meter, die eine oder andere
natürlich
Vorschrift erforderlich macht, die einen oder anderen TÜV-Prüfung. Und inzwischen ist das technisch so aufwendig geworden, dass wir nur noch ganz großen Mäzenen, die das unbedingt wollen und wo es auf den letzten Euro nicht drauf ankommt, dann diese Möglichkeit eröffnen. Also theoretisch möglich, praktisch.
Wir kommen in 3 Jahren wieder mit Investor und nehmen die nächste Folge da unten auf der Wasserbühne.
Und ich wollte gerade sagen, wir packen das mal unter das große Schlagwort Bürokratie, hatten wir auch schon öfter in dem Podcast.
Nichts Neues, ne?
Bevor wir weitermachen, du hast gerade schon angedeutet, Rekonstruktion, generell Geschichte, ich bin noch nicht fertig mit der ganzen Geschichte des Gebäudes. Potsdamer Plörre hast du uns auch mitgebracht. Kein Havelwasser hoffentlich.
Kein Havelwasser.
Aber wir sind ganz gespannt. Wir haben ja schon gehört, inoffizielle und offizielle Getränke stehen hier unten.
Genau.
Wir fangen mal mit dem offiziellen Getränk an.
Was hast du mitgebracht, Jörg?
Wasser.
Aus der Havel.
Der Rest bleibt für euch alle da draußen verborgen.
Nein, ich würde gerne das Geheimnis lassen, weil ich würde jetzt auf unser kleines Vorgespräch zurückkommen. Also ich bin auch ein Freund des Nicht-Biertrinkens. Also seit meiner Geburt vor über 60 Jahren, ich bin in der berühmten mecklenburgischen Bierstadt Lübs geboren, direkt neben der Brauerei.
Das Lübser Bier kommt von da?
Das Lübser Bier kommt von da, wo ich geboren bin. Und seitdem mag ich kein Bier.
Shoutout.
So, und es gibt aber Alternativen. Und das ist tatsächlich Wein. Also, und jetzt sagen wir, der Wein, der hier so um Potsdam herum wächst, den kann man trinken, wenn man regional enthusiasmiert ist. Ich habe eben versucht, ein Fläschchen Wein noch schnell hier im örtlichen Supermarkt zu kriegen, war leider ausverkauft, ne, weil die nur begrenzte Mengen haben, also hier Werderaner und zwar kein Obstwein, sondern natürlich richtig. Ja. Deswegen habe ich symbolisch mitgebracht, einen Wein, der ist nicht ganz von hier, Saale Unstrut. Ne, das kann man gelten lassen.
Ich würde auch sagen,
sozusagen
Hauptsache schmeckt.
Und das wird nochmal, also Lieblingsgetränk will ich damit sagen, ist Wein.
Ja.
Er kann von hier sein, muss nicht unbedingt, also es gibt Gegenden, da schmeckt er immer besser, wenn wir hier italienische Abend machen und italienischen Wein ausschenken, ist das auch ganz was Tolles. So, aber weil wir jetzt ja hier um die Mittagszeit sind und mein Credo ist kein Wein vor 3:30,
ja.
habe ich jetzt ganz normales Brandenburger Preußenwasser
sehr mitgebracht. Sehr gut, ne, wie aus der Region.
Aus der Region, direkt aus Großbären. Ich habe nochmal extra drauf geguckt, wird das gefördert und dann in alle möglichen Flaschen eingefüllt. Also es ist kein Havelwasser.
Ist perfekt.
So, jetzt habe ich leider...
Das passt, Jan übernimmt.
Ich mache den Getränkemeister
hier. Guck mal, und wir haben hier auch nochmal... Tolle Wein, ne, weil das ist sozusagen ja auch unser Credo, wenn wir hier Leute zu Veranstaltungen, Partys einladen, sind wir natürlich auch immer gerne Gastgeber und schenken selber Wein in amtlichen Gläsern aus, den man dann sozusagen hier an den Veranstaltungsabenden genießen kann. Deswegen haben wir hier durchaus auch ein vernünftiges Repertoire von tollen amtlichen Gläsern. Und werden unserem Anspruch, hier ein bisschen kulturvoll unterwegs zu sein, damit durchaus gerecht. Guck mal, wir machen das
einfach. Ja. In mir ist wirklich ein Mitarbeiter für die Gastro verloren gegangen.
Ja, Jan, so wie du Wasser einschenkst, das habe ich wirklich auch noch nie gesehen. Während Jan jetzt hier uns das Wasser mal schön eingießt, du hast es gerade schon angedeutet, beziehungsweise vorhin, ja?
Prost, ich wollte gerade sagen, wollen wir anprosten? Vielen Dank für die Einladung.
Wir denken daran, dass es Wein sein könnte, aber vielleicht heute Abend.
Das ist eine gute Idee. Finde ich super.
Zum auf Montag.
Wir haben uns ja auch mal Montage für Aufnahmetermine ausgesucht. Das ist selber
schuld. Da kommt Wasser schon ganz gut. Ne?
Ja, vor allem jetzt Ende September, Anfang Oktober, die Sonne knallt. Wir sitzen hier alle im T-Shirt. Es ist echt gut warm. Also.
Und es ist lecker. Lecker Brandenburger Wasser. Genau. Schön aus Branne. Du hast es schon mal angedeutet. Also der Pfingstberg da gab es ja eigentlich mehr Pläne. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist ja nicht alles, was geplant war. Was war denn hier für diesen Ort noch alles weitere geplant?
Also eine große Casinoanlage mit Wasserspielen, die sozusagen noch bis zum Fuße des Pfingstberges heruntergehen sollten, muss man sich einfach mal auf dem Bild angucken. Es gibt eine Zeichnung dazu und das, was wir hier auch gemacht haben, ist tatsächlich nach der Wende, als es möglich war, uns die Originalschauplätze in Italien mal angesehen. Ne? Weil das ist, will ich sagen, das ist jetzt hier... geklaute Architektur, aber adaptiert auf jeden Fall. Also die Vorbilder dieser Bauwerke oder dieses Bauwerkes findet man an unterschiedlichen Stellen in Italien.
Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich war im Frühjahr in Rom und da bin ich am Kolosseum vorbeigelaufen. Ähnlich
und,
da, ne?
Und, ja, Kolosseum noch nicht, aber da gibt es sozusagen diese Doppeltürme, aber diese Wasserspiele. Ne? Das ist das Casino in Caprarola, das ist so ein bisschen außerhalb. Muss man auch unbedingt mal gesehen haben. Und da kann man eine Ahnung davon kriegen, was hier noch eine Wassertreppe mit, also Wasser ist ja immer ein großes Thema gewesen, hier sowieso in Italien auch, und das hier mit unterzubringen, das wäre es dann geworden. Allerdings wäre dann der kleine, niedliche Pomona-Schinkel-Tempel dem zum Opfer gefallen. Und ich finde jetzt so im Nachhinein dieses Miteinander, ne, und dann auch noch durch eine amtlich geschichtsträchtige Gartenanlage von Peter Josef Lenné wieder gestaltet, bringt eine wunderbare Symbiose hier rein und Ja, also deswegen Fragment, aber ich glaube, ausreichend groß geworden und ausreichend stattlich, dass es sich einem Aussichtsschloss geziemt, hier auch so schon tolle Aussichten zu genießen.
Also ich glaube, alle Potsdamer und Potsdamerinnen haben die Namen schon mal gehört. Aber trotzdem, um das zeitlich einzuordnen, Schinkel und Lené, wo haben die ihre Spuren hier hinterlassen und zu welcher Zeit?
Also Schinkel wird der Bau des Pomona-Tempels 1820 als Erstlingswerk zugesprochen.
Seht ihr auf unserem Instagram-Account für alle, die ihn nicht kennen.
Genau. Allerdings hat er sich nie zu seinem Erstlingsbauwerk bekannt, weil, so sagt es die Legende, ein Baumeister XY kleine Veränderungen vorgenommen hat. Aber auf den Plänen, die es in den Plankammern zu sehen gibt, steht sein Name drauf. Und wir haben sozusagen neulich das hier nachgefeiert vor ein paar Jahren zum Jubiläum, dass er es jetzt doch in seine Familie der von ihm geschätzten Bauwerke mit aufgenommen hat. Also das wäre Schinkel gewesen. Dann hat er hier mit den Bauwerken nichts mehr zu tun. Sozusagen die Belvedere-Schlossanlage ist dann Persius Stüler, sozusagen seine Schüler von denen gebaut worden. Und dann kam Peter Josef Lené ins Spiel, der dann, nachdem beides fertig war, sozusagen beauftragt wurde, das nochmal in eine gartentechnische Anlage zusammenzufassen. Wir haben einen Dialog zwischen Lené und Friedrich Wilhelm unten bei uns in der Ausstellung, also auch hier so ein kleiner Mutmacher, einfach mal vorbeizukommen und sich die Details hier bei uns in der Ausstellung anzuhören. Super geworden. Also beide unterhalten sich im Dialog hier. Wieso, weshalb, warum? Müssen wir einfach mal darauf hinweisen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt springen wir mal zeitlich ein bisschen. Das hast du auch schon viel angedeutet und gehört ja auch dann zu deiner Geschichte. Das heißt, zu DDR-Zeiten war das hier zerfallen. Gibt es denn geschichtlich auch noch Dinge, die aus DDR-Zeiten hier übrig geblieben sind, die man heute auch noch sieht? Oder ist das dann alles bei der Rekonstruktion wieder so aufgebaut worden, wie man das praktisch damals geplant hatte?
Ja, also das ist erstmal das Prinzip der denkmalpflegerischen Rekonstruktion, die also auch ganz stark von der Stiftung, ne, die ja Eigentümerin ist, dieses Ensemble auch so betrieben wird. Also allein hier schon die eine oder andere Beleuchtungslampe noch nachträglich einzubauen, hat uns schon den einen oder anderen Argumentationsabend gekostet. Aber es gibt tatsächlich so zwei, drei heimliche verdeckte Paneele, die man aufklappen kann, und dann ist es hier eher weniger eine DDR-Geschichte, sondern dann sieht man ganz viele russische Hieroglyphen, Buchstaben, ne? Weil das Schloss tatsächlich zu DDR-Zeiten eher ein Nichtschloss im Nichts war. Also es war am Ende auch tatsächlich nicht mehr in den Stadtplänen verzeichnet. Die Stiftung hat es als Eigentümerin, die sie immer war, notdürftig gesichert, Zugang immer verboten. Aber es gab sehr mutige Offiziere aus der Roten Armee, die hier in der Gegend, auch außerhalb der Kasernen, wohnen durften, die das hier als Abenteuerspielplatz genutzt haben. Und der mutige DDR-Bürger ist dann den Spuren der Sowjetarmee gefolgt, weil irgendwo war hier immer eine Lücke, manchmal war es eine Dachrinne, an der man hochklettern musste, oder ein Blitzableiter, um dann irgendwo ganz nach oben zu kommen. Und in das Schloss, ich erinnere mich sehr deutlich, war über und über beschrieben mit Buchstaben, die wir alle im Russischunterricht gelernt hatten.
Heutzutage nennt man es Lost Place.
Ja, ja, genau so, richtig.
Kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, wenn man den
es
Ort
halt
anguckt.
Es gibt Bilder dazu, auf unserer Internetseite kann man da toll was nachlesen. Ja, wenn ich jetzt hier ein Buch zeige, bringt das ja auch nichts. Ne? Ihr müsst das nachher sozusagen, wir sind ja im Podcast, ich muss mir immer wieder sozusagen also Bilder sprechen lassen. Ja, also tatsächlich verfallener Ort, zugewachsen, ne, total überwuchert, und der Pomona-Tempel, eine Ruine, von der man sich auch nicht mehr vorstellen kann, dass man das jemals wieder aufbauen kann. Aber es waren für alle diese Geschichten wunderbare Planzeichnungen noch da, und mit dem nötigen Kleingeld hat es ja dann auch geklappt, das wieder aufzubauen.
Jetzt feiert ihr in diesen Jahren 35-jähriges Bestehen. Ne? Also du hast es schon angesprochen, ja, ja. Es ist viel passiert in den letzten Jahren. Ihr seid ja auch UNESCO-Weltkulturerbe. Ich finde das immer so ein großes Wort. Also man hat vielleicht mit so, ich sag mal, historischen Hintergründen nicht so viel zu tun, aber bei UNESCO-Weltkulturerbe weiß jeder, was gemeint ist. Da gibt es in Potsdam auch einige. Das Natürlich, Belvedere ja. gehört dazu. Ja. Wie wird man denn UNESCO-Weltkulturerbe?
Na, man muss sich bewerben. Muss ein gutes Konzept haben und dann sagen die da ja. Aber wir haben natürlich, also das haben ja nicht wir gemacht, sondern die Stiftung, muss man ja einmal wieder sagen. Wir sind ja, in enger Zusammenarbeit, in enger Kooperation mit der Stiftung hier auf diesem Schloss unterwegs. Und dass das sozusagen erweitert wurde, also nicht nur der Park von Sanssouci, sondern auch die Potsdamer Kulturlandschaft als solches, hat auch schon damit zu tun. Also die Formalitäten haben die schon für uns gemacht. Wir haben es einfach nur aufgrund der Möglichkeiten, die wir seinerzeit hatten, fotogen wiederhergestellt, ne? Dass man dem UNESCO-Welterbe-Auswahlkomitee jetzt auch ein paar schöne Bilder zeigen kann und auch ein paar Aktivitäten, das gehört ja auch mit dazu. Also dass das nicht einfach nur ein Schloss ist, was hier steht, sondern dass hier auch so Sachen passieren, für die wir uns dann verantwortlich fühlen und verantwortlich zeigen. Das genau ist ja auch ein wesentlicher Punkt.
Und also das ist natürlich der eine Prozess, dieses sich darauf bewerben und dann auch diese Auszeichnung kriegen. Aber ich glaube, der andere, vielleicht sogar viel größere, ist ja, diesen Titel dann auch zu behalten. Du hast gerade schon erzählt, dass es viele Vorgaben gibt. Ja. Wie beeinflusst das denn eure Arbeit so per se?
Also wir lieben Fledermäuse.
Für Protokoll, da sind wir wieder bei der Öffentlichkeit, ne? Da gibt es ja die zwei Wahrheiten wahrscheinlich.
Ja, also dadurch, dass wir hier in der Abgeschiedenheit von Potsdam, ne? Einerseits ist es ja ein Segen, andererseits ist es natürlich auch ein, na, Fluch will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber wir sind eben nicht so leicht zu finden, sowohl für die, die uns überrennen, als auch für die, die uns suchen und finden wollen. Damit führen wir hier einen, man spürt es ja, ne? Wie ruhig und wie leise das hier ist. Ich kann ja nochmal das Mikrofon hier umhalten. ganz friedlich hier ich glaube, das hilft, dass hier nur Menschen kommen, die auch wirklich das zu schätzen wissen. Seit 35 Jahren gibt es übrigens, um danach mal drauf anzuknüpfen, den Förderverein Pfingstberg in Potsdam e.V. Also das heißt, wir haben 1990, ziemlich gleich nach der Wende, aus der Arbeitsgemeinschaft Pfingstberg im Kulturbund der DDR einen amtlichen Verein gemacht, obwohl wir alles nicht die Menschen waren damals, die unbedingt jetzt einen Verein gründen wollten. Aber am Ende war das die richtige Entscheidung, zu sagen, wir alleine schaffen das hier nicht. Also wir haben angefangen mit Gartenarbeit. Ne? Also da war nicht dran zu denken, hier am Bauwerk irgendwas zu tun, also weder am Belvedere noch am Pomona-Tempel. Und da brauchte es halt das bundesdeutsche Vereinsrecht, ne? Mit gemeinnützigen Vereinen, mit Spenden entgegennehmen zu dürfen, mit ehrenamtlicher Arbeit. Und das haben wir dann wirklich im großen Stil seit dem Zeitpunkt durchgehalten. Das muss man ja auch mal wertschätzen, 35 Jahre das hier am Laufen zu halten. Und das ist das Jubiläum, was wir heute in diesem Jahr, September, wir sind noch im September, also im September 1990 wurde der Verein gegründet, einer der ersten ehrenamtlichen Vereine, auch nach bundesdeutschem Recht in Potsdam. Und ja.
Also da auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch.
Oh, vielen Dank.
Wir kommen auf die 35 Jahre natürlich auch nochmal zurück. Jetzt hast du aber auch ganz oft angedeutet, weil wir sind ja Kinder der späten 90er. Und mir ist ganz oft aufgefallen, auch so in Potsdam, wenn ich Bilder aus meiner Kindheit sehe, an die ich, also wirklich frühe Kindheit, nicht mehr so wirklich Erinnerungen habe, dass vieles ja doch auch, als wir Kinder waren, noch ganz anders aussah. Also auch die Brandenburger Straße war teilweise noch wirklich braun-grau und ich denke immer, nee, die sah doch schon immer so aus wie jetzt. Wie war denn das hier? Also wenn du sagst, ihr habt euch 1990, also nach der Wende praktisch, dann so richtig erstmal an die Arbeit gemacht. Wie ist das dann denn überhaupt passiert? Also wann kam der Prozess, wo es dann dazu kam, dass es so aussieht, wie wir es heute vorfinden?
Diese besagte Arbeitsgemeinschaft im Kulturbund hat sich schon 1987 gegründet. Das heißt also, es gab hier schon viele Menschen, also damals, glaube ich, in deinem, in eurem Alter, also vor 35, 37 Jahren, also die Hälfte meines Lebens. Also wir wohnten alle irgendwo in Potsdam, meistens in der Innenstadt, und zwar genau in der grauen, die du jetzt beschreibst. Und es war aber hier oben nicht weniger grau. Das heißt, es gab die Ruine, es gab des Pomona-Tempels, die ich kennengelernt hatte, als mich mal jemand hier zum Bleigießen, Silvester, Mitternacht, was weiß ich, in den 80ern, total mystisch. ne, man, die Wege gab es so nicht, man musste sich irgendwie hochkämpfen. Also da habe ich den Ort schon mal auf eine Lost Place Art und Weise, wie man heute sagen würde, kennengelernt. Und dann kommt ja jetzt die zweite Komponente, die diesen Berg ausmacht, dazu, dass also die Menschen, die sich hier getroffen haben, in den ausklingenden 80ern, auch ein ganz starkes Bedürfnis hatten, sozusagen in der Stadt irgendwie sich gesellschaftlich zu engagieren, sich zu beteiligen an etwas, was nicht, sag ich mal, politisch gesteuert war. Also das, ne, und deswegen haben wir tatsächlich sehr privat Kontakt mit der Stiftung aufgenommen. Dr. Hans-Joachim Giersberg ist an dieser Stelle immer noch mal wieder zu nennen, der damalige Chef der Schlösser und Gärten der DDR, der uns viele Türen geöffnet hat, uns sozusagen auch animiert hat, zunächst mit der Gartenarbeit, mit dem Lenneschen Park wieder in Ordnung bringen zu beginnen. Und wir haben tatsächlich hauptsächlich draußen, also als Ersatzgarten mit unseren Familien, mit unseren Kindern hier alle 14 Tage Samstag den Park gerodet. Und das lief ja schon so 2 Jahre. Wir waren, was weiß ich, auch 20, 30 Leute, also schon auch ein Häuflein, die sich auch vorgenommen hatten, hier was zu machen. In Potsdam, in der DDR, und nicht sozusagen rumzujammern, wie schlecht hier alles ist, ja, und dann mit Ausreiseanträgen irgendwo das Land zu verlassen, sondern schon zu gucken, was hier geht. Und das, die Initialzündung war dann 1989, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Wir haben hier das erste Potsdamer Pfingstbergfest gemacht, weil wir veranstaltet, wirklich als Verein oder als Arbeitsgemeinschaft, noch nicht als Verein, das gab es zu DDR-Zeiten nicht. Es gab den Kulturbund, der, wo uns die Mitarbeit empfohlen wurde, damit wir also nicht hier nur so ein privater Haufen sind, sondern dass das einen offiziellen Anstrich hat. Also wir sind offiziell eingetreten, haben fleißig unsere Marken in den Ausweis des Kulturbundes der DDR jeden Monat geklebt, was weiß ich, 20 Pfennig oder was das war, und hatten dadurch einen offiziellen Anstrich und konnten also hier Dinge tun, die sozusagen so ein bisschen abseits der politischen Beobachtung waren. Und da hat sich auch ergeben, tatsächlich kein Potsdamer oder nur sehr, sehr wenige kannten überhaupt dieses Gebäude, damals schon zu DDR-Zeiten, sage ich immer wieder, vor der Wende. Und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir ändern, und wir lassen uns hier ein Fest feiern. Das erste Potsdamer Pfingstbergfest im Juni 1989, also noch wirklich 3 Monate vor Mauerfall. Mit all den, und das war eigentlich schon ein Ding der Unmöglichkeit hier, weil nichts war unpolitisch in der DDR, ja, das muss man einfach mal sagen. Ja. Ne? Egal, was man gemacht hat oder auch was man nicht gemacht hat, es wurde immer politisch beäugt, bewertet, und wir rückten dann natürlich in den Fokus, weil wir jenseits der offiziellen Jugendarbeit in der Stadt, ne, Bezirksleitung, Freie Deutsche Jugend, die sonst überall das Mitspracherecht bei Veranstaltungen, die öffentlich waren, eingefordert haben, das irgendwie hier hingekriegt haben. Wir hatten 3000 Leute hier oben, um die Ruine rum, mit Musik. Wow. Und muss man auch nochmal gucken, also das ist nochmal wieder ein anderes Thema, und haben uns sozusagen da schon mal einen Namen gemacht, ohne bekannt zu sein. Ne, dass hier ein paar Verrückte eine Ruine freigelegt haben, und wir haben hier wirklich eine amtliche Lost Party gefeiert mit renommierten Künstlern, die heute noch Rang und Namen haben und die hier zu uns gekommen sind, um hier Musik zu machen. Am Pomona-Tempel, an den Ruinen, einschließlich einer russischen Gulaschkanone, also eines, die aber natürlich kein Gulasch, sondern Tee gekocht haben. Aber es war hier auch ein berühmtes Bild aus der Zeit, weil es auch da einen russischen Offizier gab, der das spannend fand und sozusagen, ja, ich unterstütze euch. Und alles am Rande der Legalität, immer mit der Maßgabe, es könnte morgen verboten werden. Verrückt. Also ein Hin und Her, und es hat funktioniert. Und das ist eigentlich
Und vor allem, wenn es 3 Monate vor dem Mauerfall war, hat das ja irgendwie dann auch im Nachhinein eine starke Symbolik nochmal. Ne,
also wusste man natürlich vor allem nicht. Ne, und sagen, aber im Nachgang merkt man natürlich, es sind schon so ein paar Dinge so ein bisschen verschludert worden auch hier. Ne? Es hat nicht mehr so stark jemand nachgefragt oder gebohrt. Oder wir sind natürlich dann von der Stasi beobachtet worden. Es gibt einschlägige Aktenvermerke und Vorgänge im Ministerium. Und das war eigentlich, glaube ich, der Grundstein zu sagen. Und darauf hat sich alles aufgebaut. Ne? Also auch die 35 Jahre sind ja nur ein Eintrag, ne, im Handels- oder im Vereinsregister der Potsdamer in Potsdam, aber das Eigentliche hat schon viel vorher stattgefunden.
Und ich glaube, die Party ist auch eine gute Überleitung in die heutige Zeit, weil eine Sache, die tatsächlich, finde ich, diesen Ort auch besonders macht, vor allem auch als Weltkulturerbe und auch als Ort in Potsdam, ist, ihr macht ja wirklich, wirklich viele Veranstaltungen hier. Also im Vergleich zu anderen historischen Orten in Potsdam habe ich das Gefühl, hier passiert schon eine Menge, wo auch die Allgemeinheit Zugang hat. Inklusive Hochzeiten. Die habt ihr ja hier auch noch.
Wir sitzen direkt neben dem, wie nennt man das denn dann eigentlich?
Das war der?
Die Heilige Halle.
Das Maurische Kabinett.
Das Maurische Kabinett, genau.
Die Heilige Halle darf man natürlich auch sagen. Ein offiziell vom Standesamt der Stadt Potsdam gewidmeter Raum. Also wenn die Kolleginnen aus der Stadtverwaltung hier nach oben, ne, das Ja-Wort sozusagen abfordern und unterschreiben lassen, dann hat das amtlichen Charakter, also eine Außenstelle des Standesamtes Potsdam. Ja, aber das ist sozusagen nur eine Episode, also um auf die Veranstaltungen zurückzukommen. Wir haben dann natürlich die Tradition der Pfingstbergfeste durchgeführt. Wir haben für uns hier etabliert unseren Slogan Kultur in der Natur, also dass dieses Schloss, ne, so sinnlos, sinnhaft ist, hier einfach auf dem Berg steht, sozusagen gefüllt werden muss mit Leben. Und was gibt's Schöneres als Kultur? Und wir haben, glaube ich, im Laufe der 30 Jahre irgendwie schon auch alles einmal ausprobiert, weil wir, nachdem wir den Verein gegründet hatten, die zweite Etappe auch war der Stiftung, ne? Nachdem wir also hier den einen oder anderen Mäzen gewinnen konnten, auch dank unseres Engagements. Also das kam ja nicht von ungefähr, ne? Dass die Remstmer-Stiftung und die Werner-Otto-Familie sich hier diesen Ort ausgeguckt haben und gesagt haben, jo, hier können wir die eine oder andere Million hingeben, das lohnt sich. ne, kam alle aus Hamburg, also deswegen so. Und dann eben von der Stiftung tatsächlich, als es dann darum ging, wie geht's denn jetzt weiter, also aufbauen, will ich nicht sagen, kann ja jeder, aber das ist sozusagen nochmal, ne, wenn man ein Ziel vor Augen hat, den Berg erklommen hat, irgendwas Tolles fertiggestellt hat, wie geht es dann eigentlich weiter? 2001 oder 2002, je nachdem, zur Buga haben wir dann tatsächlich hier exklusiv als ehrenamtlicher Verein mit ganz vielen Ehrenamtlichen mit der Stiftung einen Betreibervertrag ausgehandelt, in dem wir genau uns vorstellen wollten, wir übernehmen das Ding, wir kümmern uns und behalten uns all die Freiheiten vor, kulturelle Veranstaltungen zu machen, die wir unter dem Motto Kultur in der Natur irgendwie hier unterbringen können. Und das ist weit gefächert, ne? Von allem, von Theaterlesungen, also große Stücke, kleine Stücke, was weiß ich, Open-Air-Kino, Open-Air-Hörspiel. Also ich glaube, wir haben einmal alles durchprobiert und am Ende, und jetzt komme ich doch wieder auf die Frage zurück, festgestellt, ja, so toll das alles ist, ja, aber am Ende sind wir doch keine Veranstaltungsstätte. Mhm. Also wir haben uns viel gekümmert und interessiert in unterschiedlichsten Konstellationen, weil der wesentliche Bestandteil des Betreibervertrages ist, ihr könnt hier alles machen, was ihr wollt, aber Geld kriegen von der Stiftung können wir nicht. Mhm. Also das, was wir hier tun, müssen wir bis zum letzten Euro jetzt inzwischen selber finanzieren. Ja. Und da muss man natürlich dann am Ende sehen, wo man seine Schwerpunkte setzt. Ne? Deswegen, wir haben auch natürlich eine Geschäftsstelle, wo wir hauptamtlich Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter angestellt haben. Natürlich, weil das kann man hier nicht im Ehrenamt leisten. Das muss professionell begleitet werden.
Natürlich.
Ne? So, und das, aber auch da hat es ja Konsequenzen. Ne? Auch die Mitarbeitenden wollen bezahlt werden. Das muss bewacht werden rund um die Uhr. Ne? Wir haben eine Wachschutzfirma beauftragt, die wir bezahlen müssen. Und das alles muss sich aus den Einnahmen, die wir hier generieren, finanzieren. Und deswegen ne, so gerne wir hier tolle Veranstaltungen, Kulturfeste, Events stattfinden lassen, sind wir jetzt in der Vergangenheit zunehmend dazu übergegangen zu gucken, können wir uns das eigentlich überhaupt leisten oder schwimmen wir im Kanon von vielen tollen Veranstaltungsstätten, die es jetzt ja natürlich auch uns in Potsdam gibt, mit und müssen uns auf unser Wesentliches fokussieren.
Total.
Und im Wesentlichen kann man immer wieder, sind wir ein Aussichtsschloss.
Ja. Und genau darauf wollte ich zurück. Ich glaube, so unterm Strich, wir haben jetzt viel, ich sag mal so Geschichtsstunde auch gehabt, aber unglaublich spannend. Ich finde, du hast es sehr, sehr cool erzählt. Verspürst du denn irgendwie jetzt mit Rückblick auf diese ganzen Jahrzehnte, die du ja auch selber hier Arbeit reingesteckt hast, mit deinem Team, mit dem Verein, verspürst du heute, wenn wir jetzt hier so sitzen und du so drüber redest, auch irgendwie eine gewisse Art von Stolz oder empfindest du es als etwas Selbstverständliches, was du gemacht hast? Da so viel, ich sag mal, private Zeit reinzustecken.
Also selbstverständlich ist es überhaupt nicht. Also Stolz würde ich bedingt sagen, also ich denke, es sind einfach glückliche Umstände. Also ne, wer kann schon von sich behaupten, dass er die Hälfte seines Lebens in der DDR und die andere Hälfte seines Lebens in der bunten Republik verbracht hat. Und in diesem Spannungsfeld ist ja hier viel passiert.
Ja.
Also nicht nur geschichtsmäßig, sondern eben auch genau politisch. Viele große Politiker aus der Stadt Potsdam haben hier sozusagen schon auch mal den einen oder anderen Akzent gesetzt. Und ja, das erfüllt einen irgendwie mit Freude, würde ich sagen. Und ich würde es eher Dankbarkeit nennen, das sozusagen. Also, na klar, es ist ein Verdienst, hier präsent zu sein, aber auch die Umstände müssen ja erstmal so sein, ne, dass tolle Leute um einen rum sind, die das mittragen hier. Also, ich mache das ja nicht alleine. Wir sind, ne, um mal kurz einzugehen, der Werbeblock 60 aktive Mitglieder und können noch ein paar mehr gebrauchen, weil tatsächlich die Dinge, die hier so zu tun sind, unter dem Oberbegriff Kultur, können auch nur funktionieren, weil so viele tolle Menschen hier mitmachen.
Ja.
Also am Ende weniger Stolz, mehr Dankbarkeit, würde ich schon so ein bisschen rückblickend, und ich kann das von mir sagen, weil ich bin jetzt irgendwie so ein 60-plus-Typ.
Aber ich finde, das macht dich nur sympathischer. Also ich glaube, kann irgendwie stellvertretend eigentlich Danke sagen. Ich habe immer am Ende des Podcasts habe ich immer so emotionale Momente, wo ich sage, ey, ich finde das so krass, was hier eigentlich entstanden ist, weil irgendwo aus deiner Sicht verstehe ich, dass du ja versuchst, dich auch mit anderen Standorten in Potsdam zu vergleichen. Ich glaube, das muss man auch einfach, weil Potsdam unglaublich viel zu bieten hat. Aber ich finde, ihr könnt total stolz sein auf das, was ihr so habt. Und ich glaube, soweit würde ich mal gehen, vielleicht war noch nicht jeder Potsdamer hier, aber jeder Potsdamer kennt euch. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages ein großes Kompliment.
Ja. Und ich muss noch einen Fun Fact erfragen. Wie viele Hochzeiten habt ihr hier pro Jahr? Ich muss es wissen, weil ich laufe hier manchmal vorbei und da sehe ich eine Braut nach der nächsten rein und raus.
Die stehen da unten schon an, siehst du das?
Ja, also in der Tat, es ist sehr erfreulich. Wir sind, glaube ich, eine der beliebtesten Hochzeitslocations in Potsdam. Und es sind 80 bis 90, also knapp unter 100.
Wow.
Wohlgemerkt und aber auch nur freitags und samstags.
Ja,
also das heißt, ne, es gibt wirklich auch nur Hochzeitstage, an denen wir hier geöffnet haben. Außer für freie Hochzeiten. Also man kann hier natürlich auch heiraten ohne Standesamt. Und dann hat man eine freie Tageswahl und wir stellen jedem das komplette Gebäude oder Teile davon sehr gerne gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung, um hier in dieser Atmosphäre zu heiraten oder Silberhochzeit oder sich nochmal in einem Abo das Trauversprechen alle zwei Jahre wieder neu zu geben. All das ist hier.
Also Abo-Hochzeit ist hier inklusive.
Ja, wenn ihr heiraten wollt, kommt vorbei. Oder wenn ihr einfach den besten Blick über Potsdam haben wollt, kommt auch vorbei. Es lohnt sich in jedem Fall. Jörg, vielen Dank für den Einblick, den du uns heute gegeben hast. Das war sehr, sehr spannend, habe ich schon erzählt. Last but not least brauchen wir natürlich noch was Kleines von dir.
Ja.
Und zwar haben wir eine Podcast Playlist. Ja. Heißt also eine Playlist, wo jeder Gast Songs reinpackt, und natürlich haben wir auch für dich, für euch einen Posten frei. Das heißt, du darfst da jetzt einen Song reinpacken, auf den du einfach total Lust hast, wo du glaubst, der kann irgendwie diese Playlist nochmal bereichern. Fällt dir da ad hoc was ein?
Da sind ja wieder, schlagen ja wieder zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Also einmal sozusagen hatten wir jetzt neulich gerade hier den italienischen Abend, ne, mit italienischer Musik, die hier
Eros Ramazzotti.
Genau, also genau in diese Richtung. Also das wäre sozusagen der offizielle Teil, von dem ich mich aber so ein bisschen zurücknehmen würde. Also meine Musik ist es nicht, aber für den Pfingstberg, für dieses italienische Schloss wäre so ein Hit von Eros Ramazzotti, glaube ich, ein Beitrag für die Playlist. Und vielleicht gibt es ja auch noch eine Unterliste. Also mein momentaner Lieblingsinterpret ist Bodo Wartke, sozusagen wow. Klavierkabarettist. Aber
cooler Typ.
Den hatten wir hier noch nicht. Also vielleicht wäre das nochmal ein Aufruf zu sagen, vielleicht können wir mit dem hier auch nochmal. Also das ist im Moment mein...
Und ich würde vielleicht sagen, wir machen heute mal eine Ausnahme, weil du einmal... Ja, für den Pfingstberg und einmal du als Person und was du hier für diesen Standort
und dann wär's bei Bodo Wartke, ich trau mich nicht. Ne,
sozusagen. Oh, okay. Ich dachte, du kommst jetzt mit, ja, Schatz, du hast natürlich recht. Der ist auch super.
Ja, natürlich. Also.
Und welcher von Eros Ramazzotti?
Hilf mir mal, welchen haben wir hier drauf?
Wir fragen die Pressestelle nochmal an.
Genau. Ja. Wir schicken noch eine E-Mail.
Jörg, vielen, vielen Dank nochmal. Es war ein ganz, ganz toller Einblick. Es war eine tolle, gefühlt fast Stunde. Also wir haben viel geredet, aber hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Sehr gerne.
Sag, was ist dir wichtig, dass ich hier für immer bleiben kann? Protz und Platte, das ist da, wo dieser Scheiß begann. Lass die Spießer sich beschweren, Mann. Diese Stadt gehört von Anfang an zum Werdegang. Protz und Platte. Das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Protz und Platte, Protz und Platte. Wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Protz und Platte.